Ja, das ist schon toll bei diesen Jugendkonferenzen für Weltmission. Wisst ihr, was das Geheimnis immer war? Es ist ja gar nicht interessant, was wir machen, sondern interessant ist, was Jesus macht. Und wir haben zum ersten Mal angefangen, in die Welt hinauszublicken, in den letzten 40 Jahren, wo es jetzt die Jumikos gibt. Waren wir erstaunt, was Jesus tut in der dritten Welt. Da kommen ja überall Menschen zu einem lebendigen Glauben an Jesus. Bis heute ist das ein unglaublicher Aufbruch. Bis nach Nordkorea, bis nach Usbekistan, bis nach Tadschikistan, Kuba, Lateinamerika. Und wenn man das alles hört, trotz Verfolgung in vielen dieser Ländern wehren sich die Völker dort. Wir wollen davon nichts wissen und mit brachialer Gewalt und mit Militär und Polizei wird das verfolgt und unterdrückt. Und uns hat das interessiert, warum sind auch so viele Muslime im Iran Khomeini zum Glauben gekommen? Warum Buddhisten in Sri Lanka? Das macht Jesus. Und das ist so interessant, weil wir ja in einer großen Schwindsucht leben. In vielen Gemeinden geht es immer weiter rückwärts. Und was mich am meisten immer erschüttert, in vielen Gemeinden ist das so schlimm, da redet man nur noch über christlichen Lebensstil oder über Moralfragen, wie man sich als Christ anständig verhält. Auch von den politischen und sozialen Aufgaben wird viel gesprochen. Und dann wird vergessen, wir Christen haben eine Botschaft. Das ist das Wichtigste. Wir haben eine Botschaft von Jesus, die der Welt übermittelt werden muss. Bloß noch mal gleich möchte ich das voranstellen, weil es immer wieder ein Missverständnis gibt, als ob die humanitären und sozialen Aufgaben das Wichtigste wären. Es war ganz toll vorhin am Stand drüben von der Gefährdetenhilfe. Die machen sozial was an Menschen, die ganz tief gestrandet waren. Und der Leiter mit seinem großen Bart wunderbar sagte, ich bin restlos begeistert von Jesus. Und dann klappt das andere auch. Wer Jesus kennt, der erlebt das. Die humanitären und sozialen Aufgaben, die sind natürlich wichtig, auch die politischen Aufgaben. Aber das ist eine Bürgerpflicht aller Menschen, die in dieser Welt leben, nicht bloß der Christen. Ob du Moslem bist oder Jude oder auch Christ. Alle Bürger dieser Welt müssen sich um die sozialen und humanitären Aufgaben kümmern. Wir Christen machen das sicher gar nicht besser als Atheisten. Aber wir haben einzigartig von Jesus aufgetragen bekommen, von ihm allen Menschen zu sagen. Und ein asiatischer Evangelist hat es mal so toll ausgedrückt. Wenn wir von Jesus reden, ist es wie wenn ein Bettler dem anderen zuruft, wo es Brot gibt. Und uns bedrückt es, dass unzählige Menschen in der Welt leben, die nichts von Jesus wissen. Und dass er ganz besonders heute bei uns in unserem Land, sogar bei Menschen, die sich noch als Christen vorkommen, sie kennen Jesus nicht. Und zu allen Zeiten, so war schon in den ersten Tagen der Christenheit in Jerusalem, als die zwei Männer, Jünger Jesu, anfingen von Jesus zu reden, war ein Widerstand da. Und er sagte damals, die Verantwortlichen, fromme Leute, ihr dürft nicht so dauernd von Jesus reden. Hört doch auf. Und sie haben sie bedroht, wir müssen euch einsperren und wir müssen das verfolgen. Und dann sagen sie, wir können es doch gar nicht lassen. Wir müssen das weitersagen, was wir gehört und gesehen haben. Und dann setzen sie hinzu, es gibt kein anderes Heil in der Welt, keinen anderen Namen wie den Jesus-Namen. Und deshalb muss man das verkündigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf einmal begreifen, der erste Heide, der bekehrt werden muss, sind wir selber. Dass wir überhaupt zum Glauben kommen und begreifen, wer Jesus ist und was er uns bedeutet. Und ich lese jetzt aus Matthäus 16 von den Versen 24 bis 26, wer eine Bibel dabei hat, soll mitlesen. Und dann noch aus dem Kapitel 17, die Verse 1 bis 9 von der Nachfolge. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten wird, will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Nicht sehen, hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand etwas sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das ist ein ganz harter Satz, den Jesus da sagt. Was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne? Also, mir wird schon ein Sportcoupé genügen, ein tolles Auto. Oder ein paar Grundstücke, die man heute als Bauplatz verkaufen kann. Oder Häuser. Oder einen Haufen Geld. Aber alle Banken der Welt, die ganze Wirtschaft, die großen Industriebetriebe, Jesus spricht in der ganzen Welt. Wer kann überhaupt so reden, dass Jesus sagt: Und wenn du die ganze Welt gewinnst, was ist das? In wenigen Tagen wird ja in diesen Räumen hier die CMT stattfinden. Weltgrößte Touristikmesse für Urlaub und Ausstellung. Riesiger Marktplatz für Urlaubsspaß, für alles, was man tun kann. Touristik weltweit, Urlaubsströme. Die pilgern dadurch die Hallen und da ist alles ausgestellt, was man in dieser Welt erleben kann. Luxus grenzenlos, kulinarische Genüsse an den fernsten Inseln, am Palmenstrand, was diese Welt zu bieten hat. Und viele der Besucher, die haben dann so Tüten dabei, wie bei Primark. Und die sammeln dann die Prospekte ein, um wenigstens die Bilder zu genießen, was diese Welt alles an Schönheit zu bieten hat. Exotische Strände und Nobelhotels und Luxus ohne Ende. Luxusjachten, Wellness, es ist doch eine Lust zu leben. Das sind alle Wünsche, Träume, an denen unsere Augen hängen. Was ist diese Welt gewaltig schön? Und was kann man alles in dieser Welt genießen, mit allen Sinnen genießen? Und das sticht uns in die Augen. Und wir wollen auch das auskosten. Und dann bringt es Jesus auf den Punkt. Und wenn du die ganze Welt gewinnest und nehmest Schaden an deiner Seele. So wie wir heute uns hier versammeln, wir sind alle Leute, die an dieser Welt einen Schaden an der Seele haben. Da sitzen Leute hier, die sind ganz depressiv. Die haben keinen Mut mehr zum Leben. Die haben Schweres erlebt, Prüfungen versäumt, Enttäuschungen erlebt, da sind Ehen auseinandergebrochen. Die haben von Menschen Böses erlebt, von einem Schiff, der sie gedrückt hat, was alles gibt. Der ganze Luxus dieser Welt, alle Schönheiten, die diese Welt bietet, können deinen Schmerz, den Schaden deiner Seele nicht aufwiegen. Drüben im Flughafen, da stehen jetzt ganz viele in der Reihe, Koffer gepackt, alles gerichtet. Jetzt wollen sie die Seele baumeln lassen, aber die Seele ist bedrückt. Die Kranken unter uns, die keine Gesundheit vor sich sehen, die Schwachen, die Behinderten, Schaden an der Seele, böse Dinge, die uns belasten. Und diese Dinge haben eine große Sogkraft, die ziehen uns in die Tiefe, in die Traurigkeit. Man rät heute immer, man soll die Schattenseiten seines Lebens aufarbeiten. Das besondere Planung der Therapeuten. Du kannst in deinem Leben nichts von den Schattenseiten aufarbeiten. Je tiefer du eindringst, wie dir Unrecht widerfahren ist, was du Schweres in deinem Leben hast, wie du benachteiligt wurdest unter den Geschwistern, was du versäumt hast, wie du nicht so viel gehabt hast an Geld wie die anderen. Das sind lauter Schmerzen in der Tiefe meiner Seele. Und das kannst du nicht aufarbeiten, sondern Jesus kann das aufarbeiten und will das aufarbeiten. Den tiefen Schaden an der Seele, die Traurigkeiten deines Lebens, jeder trägt schwer an seinem Leben, an den verpassten Möglichkeiten. Und das Allerschlimmste, ich habe ganz viel falsch gemacht. Man kann das ja lange leugnen und unter den Teppich schieben und sagen, na, ich bin okay und ich bin gut. Aber es ist ganz wunderbar, wenn Jesus in dein Leben spricht, dann wacht auf einmal auf, was Sünde ist. Das ist die größte Last deiner Seele. Ich habe Böses getan. In unserer Gesellschaft wird das heute ganz geleugnet. Ich nicht, doch. Und das ist so toll, wenn du Bibel liest, dass das drinsteht und dass ein König David sagt, ich wollte es leugnen, ich wollte es verschweigen und dann ist meine Seele verschmachtet. Es hat mich erdrückt, ich konnte es nicht mehr unter der Decke halten. Das kommt ja nachts hoch, die Gefühle. Ich habe falsch gelebt, ich habe vergeblich gelebt, was ich anderen angetan habe, was ich geredet habe, das war falsch, die Last meiner Seele. Du, das setzt Jesus ein. Jesus spricht von der Sünde. Ist ja interessant, dass heute in unserer Gesellschaft von der Sünde nicht mehr gesprochen wird. In den meisten Kirchen wird nicht von der Sünde gesprochen. Dabei grassiert die Sünde in unserer Gesellschaft wie noch nie. Auf allen Ebenen. In der Wirtschaft, bei den Bankerboni, in der Unmoral unserer Zeit, überall Sünde. Es ist kein Mensch, der frei ist von Sünde, aber wir reden immer drüber. Da ich wollte verschweigen, verschmachtete mein Gebeine durch mein täglich Heulen. Und die große Botschaft ist, Jesus ist gekommen, der der Welt Sünde wegträgt. Kein Thema mehr, wo Jesus in deinem Leben sie weggetragen und vergeben hat. Hast du das einmal erlebt? Das ist ein Erleben jeden Tag neu. Wenn es Jesus das aufdeckt, er sagt ja mal, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ach so, der Heilige Geist überführt uns von der Sünde und vom Gericht. Sonst kommt man gar nicht drauf. Und wenn der Heilige Geist uns das in die Augen stellt, da erschrecken wir, dann schämen wir uns. Schande ist das Schrecklichste, was man tragen kann. Lauf doch zu Jesus, er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt, Opferlamm. Weil du selber das nie in Ordnung bringen kannst. Die ganzen Nöte deiner belasteten Seele kann niemand wegtragen, bloß Jesus. Und das ist so unglaublich, was es auch sei, an schlimmen Dingen, an bösen Dingen, er trägt das weg und vergibt. Du, ich kann keinen Tag leben, ohne auf Jesus zu blicken. Und diese Vergebung zu ergreifen, das ist der Grund der Freude. Und der Grund, mich wieder neu an dieser Welt zu freuen, die ja eine Schöpfung Gottes ist, mit der ganzen Herrlichkeit, die sie bietet. Und da sind so Worte von Jesus so wichtig, kommt her zu mir, die ihr mühselig und niedergeschlagen seid, abgearbeitet, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Das Wort erquicken gibt es ja in unserer Sprache gar nicht mehr, vielleicht bei der Sprudelwerbung noch. Im Sommer. Aber das Erquickendste deines Lebens ist, wenn du einmal reinmachen darfst am Jugendmissionstag und sagst, Herr Jesus, jetzt will ich vor dir stehen und all den ganzen Schmutz meines Lebens kannst nur du wegtragen. Und ich will doch dein Sohn, deine Tochter sein. Ich will doch dir gehören. Ich will doch nicht ein Stinkstiefel sein für meine Umgebung. Ich will doch dir zu Ehren leben. Und dann musst du in mein Leben einziehen und musst mein Herr sein. Das hat ja Jesus so schön gesagt in diesem Wort. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da steht schon im Psalm 23, den ihr alle auswendig könnt. Er erquickt meine Seele. Wisst ihr, da sind ganz viele Leute in deiner Umgebung. Das geht jetzt nicht ums Ausland. Gleichaltrige, mit denen du zusammenkommst, die haben große Lasten auf der Seele und die schämen sich, drüber zu reden, aber du darfst ihnen sagen, Jesus ist der größte Befreier deiner belasteten Seele. Und das darfst du erleben, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, heißt mein Psalm. So schreit meine Seele Gott zu dir. Und unsere Welt hat Gott verloren und hat die Befreiung von Jesus verloren. Früher hat man Opfer geschlachtet, Tiere. Aber Tiere können ja meine Sünde nicht sühnen. Das spürt man ja. Und deshalb ist ganz wunderbar, dass Gottes Sohn in diese Welt kam. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle Menschen sind verloren ohne die Vergebung von Jesus und werden nicht fertig damit. Und tief in uns lebt eine Begierde, eine Sucht. Und die wird nie satt, erst bei Jesus. Wenn er unsere Lüste und Sinne befriedigt, ganz erfüllt. Wie ich zum ersten Mal nach Kenia kam, vor vielen Jahrzehnten, haben die Christen gesagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist, wir brauchen einen Seelsorger für die großen Urlaubshotels in Mombasa. Ja, warum? So bei uns das Schönste in Mombasa, am Indischen Ozean, zu tauchen, und die Touristen genießen ja alles, bis zur letzten Unmoral kosten sie dort aus. Sagen sie, aber gerade das ist es. Wir müssen dir mal die Zahlen geben, wie viele deutsche Urlauber sich dort das Leben nehmen, weil sie verzweifelt sind im Urlaub. Weil sie keine Hoffnung und kein Leben mehr haben. Und darum ist so wichtig, dass wir das den Menschen sagen. Gott gibt diese Welt nicht auf und Jesus sucht Menschen, die verzweifelt sind. Wir brauchen einen Therapeuten, der uns wirklich behandeln kann in der Not, wo meine Seele leidet, den besten Arzt, den es gibt. Und dann nahm Jesus drei Jünger mit auf den Berg. Man vermutet, es war der Berg Tabor, ist auch gar nicht wichtig. Und da haben sie eine Schau gehabt, die niemand von uns je gehabt hat. Sie durften etwas sehen. Es war ja gut, dass wir wissen, ja, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Nicht bloß dieses Leben, das man sehen kann. Aber wenn Jesus die Augen öffnet, dann auf einmal begreifen wir, wer Jesus ist. So begreift man es gar nicht. Paulus spricht mal später, es wäre eine Offenbarung für ihn gewesen. Im Galaterbrief, Gott hat seinen Sohn Jesus in mir offenbart. Plötzlich hat er gewusst, ja, Jesus lebt. Vorhin, die Rose hat es erzählt. Ich habe es auf einmal begriffen. Jesus sagt zu mir, wo habe ich denn das? Über seinem Wort, weil dieses Wort lebendig ist und dieses Wort in uns hineinredet. Und was haben sie gesehen? Dass Jesus mit irgendwelchen irdischen Dingen überhaupt nicht verglichen werden kann. Das ist der Einbruch Gottes in unsere Welt. Und Jesus kommt so demütig her. Das hat er ja da auch gesagt, wo er gesagt hat, kommt her zu mir. Er ist demütig und sanftmütig. Und dann hat er das anzubieten und plötzlich diese Lichtstrahlen, die da sind. Das ist heute ein merkwürdiger Zufall. Wir haben das Erscheinungsfest. Ein großes, altes, christliches Fest. Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die alte, große Erwartung an das Kommen Jesu. Die Hirten auf Myrtenfeld, die haben was davon mitgekriegt. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Die Welt Gottes war plötzlich um sie her. Und wir dürfen das wissen, dass Jesus seine Herrlichkeit in dein Leben ausbreiten will. Nicht durch irgendwelche sinnliche Erlebnisse deiner Augen. Ist ja ganz merkwürdig, in der Bibel war es immer so, dass die Augen Anlass waren zur Sünde. Schon bei der Eva im Paradies, sie sah die Frucht an, die war so lieblich. Und der Simson, wenn der ein Mädchen sah, dann sind die Sicherungen rausgesprungen. Und überall waren immer die Augen. Und die Augen, die uns verführen. Aber das Ohr benutzt Gott. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ja, wo höre ich denn? Ihn? Auch das ist ein Geheimnis, das heute ganz vielen Mitchristen nimmer klar ist. Das ist das Wunderbarste am Bibelwort, dass in der Bibel Gott spricht und Jesus durch sein Wort zu dir spricht. Warum ist das denn so? Wir können ja viele Bücher lesen, kannst Zeitungen lesen oder was sonst auch. Aber in dem Wort Gottes ist eine Kraft verborgen. Warum denn? Weil es ein Samenkorn ist. Rose, deshalb geht das auch noch auf. nach 25 Jahren. Wir trafen gerade eine Frau, die in der schwersten Arbeit ist, in einer deutschen Großstadt, in der Prostitutionsarbeit, und sagt, nach 25 Jahren kamen auf einmal Frauen zu mir und haben gesagt, wir waren ganz schwer in dämonische Kräfte gebunden und jetzt wollen wir Jesus nachfolgen. Die Kraft des Wortes Gottes ist, dass der Geist Gottes redet und dass der Geist Gottes in dein Leben kommt durch das Hören des Wortes und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Auf einmal staunst du, nicht bloß wie er die alte Schuld wegräumt, sondern wie Jesus in dein Leben treten will, wie er dir den Weg erleuchten will. Was ist mein Leben? Wenn ich so vor euch stehe und ich sehe euch, ist ja toll, dass ihr einen alten Mann noch einladet, kann man sowas noch zumuten? Ich habe Erfahrung. Schlimmste ist, dass man im Rückblick sagt, ich habe Tage, Wochen und Jahre meines Lebens versäumt, wo ich ohne Jesus gelaufen bin. Das ist ganz furchtbar. Das würde ich am meisten reuen. Ich habe gesucht und alle, die Jesus entdeckt haben, haben gesagt, es war so schlimm und warum bin ich erst so spät gekommen? Ich kann mich nicht verstehen, warum ich so lange dem Ruf von Jesus ausgeschlagen habe. Er will doch mir begegnen. Er will Licht in deine Finsternis bringen. Er will dir das groß machen, dass du ein Kind des himmlischen Vaters bist. Er will dir das groß machen, dass er die Todesmacht zerbrochen hat. Und wenn du stirbst, darfst du in die offenen Arme von Jesus fallen und er trägt dich durch zur Herrlichkeit. Du, das ist so groß. Ich kann gar nicht verstehen, wie Menschen anders leben können. Du darfst die täglichen Sorgen deines Lebens auf Jesus werfen. Das hat er gesagt, werft die Sorgen auf ihn, ich sorge für euch. Auch in den ganz äußeren Dingen. Mensch, was ist das? Dort in Ruanda. Und der fährt halt im Auto. Wenn da das nicht gewesen wäre, dass Jesus da war. Ohne ihn keinen Schritt mehr. Ohne ihn gar nichts mehr in dieser Welt anpacken. Was soll ich denn sonst noch tun? Und darum gibt es so schöne Erfahrungen, wo Leute sagen, schönster Herr Jesus, nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus, Mann. Ich suche dich und das Wunderbarste an Jesus ist ja seine Liebe. Ihr habt das Programm, ich muss das zunächst einmal nochmal sagen, ich bin zunächst erschrocken bei dem Radikal. Da können ja auch Leute, die uns hassen und die das Evangelium hassen, uns durch den Dreck ziehen, guckt, da wollen was Radikales. Ich will das ganz klar sagen. Was Menschen an Radikalität machen, ist immer grausam. Auch unter einem frommen Mantel. Es gab ganz viel, was fromme Christen inszeniert haben. Unter Zwang radikal, mit Eifer. Ist ja überhaupt ein Zeichen unserer gefallenen Welt. Dass unsere Welt immer, das werdet ihr ganz schnell beobachten, immer totalitär ist, wo ihr begegnet. Die großen Reiche der Babylonier und der Mazedonier und der Römer und der Griechen und im Mittelalter und im Dritten Reich und in Russland und beim Sozialismus auf Kuba und in China und der Mao Zedong, immer totalitär und jeder muss mitmachen. Weh, wenn einer raus der Reihe tanzt. Das Radikale von Menschen ist ganz gefährlich. Ich möchte ja auch sagen, ganz gefährlich ist auch, dass ganz viele Leute meinen, in großem radikalen Eifer, ich will was für Jesus tun. Das ist doch gut. Nein. Das Wichtigste ist, was Jesus an dir tut und was er durch dich tut. Ohne Jesus, das hat mal Jesus so gesagt, an einem Beispiel, an dem Weinstock, ohne mich könnt ihr gar nichts. Das ist ein Erlebnis, das erleben die in der Mission. Und zwar wissen, wie es überhaupt da ist, was man da betet. Und da sind die Türen verschlossen. Und wenn man hinkommt, sagen die Leute, wir wollen dich gar nicht. Wird man abgelehnt. Das ist ganz arg schwer. Und das werdet ihr merken, wenn ihr anfangt, eine Jugendgruppe zu gründen, einen Hauskreis hier oder eine missionarische Arbeit. Alle Widerstände sind da. Und die Welt sperrt sich mit aller Leidenschaft gegen das Zeugnis von Jesus. In deinem Leben, bei jedem von uns, waren es ja auch ganze Jahre, wo wir Jesus abgelehnt haben, wo wir die Eltern verurteilt haben, wir wollen nicht mit und machen das nimmer und Religionsunterricht und die Feindschaft. Aber wenn Jesus wirkt durch dein Leben, das ist was Wunderbares, das musst du entdecken. Dass Jesus in deinem Leben Wohnung machen will. Und das ist das wunderbare Geheimnis der Mission, dass Jesus in deinem Leben wohnen will. In deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Innersten will er wohnen. Paulus erzählt, wie er sogar kniend gebetet hat für die Epheser, in Epheser 3, dass Christus wohne durch Glauben und Liebe in euren Herzen, dass Christus Wohnung macht. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht sagen, wir wollen Jesus nachfolgen. Ja, schön, aber wir können doch ohne ihn gar nichts. Meinst du, du könntest einen Menschen bekehren? Du kannst ja nicht mal dein eigenes Herz bekehren. Und darum ist das so wichtig, dass dieser Heide in uns mal bekehrt wird. Und Jesus sagt, du musst dich selber verleugnen, das ist ein Hindernis. Deine Lüste und Begierden, deine Vorstellungen. Ach, das war toll, dass die Rose uns das so praktisch erzählt habe. Ich möchte auch nicht sagen, viele sind auch glücklich geworden in der Ehe, in der Mission. Nicht, dass er meint, da muss man ledig bleiben. Gott hat eine Führung mit dir, er hat einen Plan. Und der Plan ist super, den er macht. Aber du musst erkennen, was Jesus durch dich tut. Heute gibt es ganz viele Aktionen unter Christen, fromme Aktionen, was alles ins Leben gerufen wird. Und wir kommen ja aus der Hektik kaum raus. Sei doch mal still und erkennt, ob Jesus überhaupt Raum hat in unseren Herzen. Gib ihm Raum. Er will was Großes wirken. War in meinem Leben ganz wichtig. Wir brauchen diese Zeiten jeden Tag der Stille über dem Wort Gottes. Still zu werden, Herr, was hast du vor? Auch das Gespräch mit anderen, die man fragt, du, ist das wohl von Jesus? Oder ist das bloß ein Floh in meinem Hirn? Eine Schnapsidee? Oder ist das von dir? Ich glaube auch nicht, dass alles glücklich ist, wenn man so viele Gemeinden immer neu gründet. Es gibt auch viele alte, bestehende Gemeinden, wo man mitwirken kann. Es gibt ja Leute, drei Leute, die 12 Gemeinden gründen. Also wir wollen einfach mitarbeiten, wo Jesus schon ist. Und das ist unser Platz. Und wir wollen andere suchen, die dabei sind. Das ist unser Auftrag. Aber das Herrliche, wir wollen doch nicht an diesem alten Denken der Welt mitmachen, die immer radikal und jetzt komme ich. Hallo, hoppla, jetzt komme ich. Herr Jesus, wo kannst du mich denn brauchen? Ich bin schwach. Ach, doch, du bist stark. Deine Kraft hilft mir voran. Und ich will alles, was ich tue, mit dir machen. Anfang und Ende, du bist das A und das O. Und bei Jesus gibt es gar kein Hindernis. Er überwindet die dicksten Mauern der Herzen. Weil du das gesagt hast, Rose, 25 Jahre und keine Frucht. Wie der erste Pioniermissionar in Ostafrika, Ludwig Krapf. Ist nach Korntal im Ruhestand gezogen. Aber gesagt, aber es wird einmal das Evangelium wie eine Flut Ostafrika überschwemmen. Das weiß ich nicht aus meinem Hirn, sondern das weiß ich aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes nie leer zurückkommt. Und deshalb sind wir nicht mal auf Erfolg angewiesen. Die großen Missionare haben nie erlebt, was heute aufgebrochen ist. An Hudson Taylor hätte das nicht glauben können, was heute in China abläuft. Mit so vielen Millionen gläubiger Jesusjünger. Aber ich will doch, dass mein Leben gebraucht wird von Jesus. Und ich will nicht in dem alten Denken der Welt drin bleiben, Erfolg und was man sieht und das macht man. Stilles Wirken, da sagt Jesus, folge mir nach, verleugne dich selbst. Wir wollen immer Erfolg sehen. Und wenn nach 8 Jahren alles wieder zusammenbricht und das gar nichts macht, wie wir in diesen Tagen viel erleben, ich will, dass Jesus erleben kann in meinem Leben und wirken kann in seiner Macht. Und darum ist das so groß. Verleugne dich selbst. In mir steckt ganz viel Hochmut. In dir auch? Der Hochmut, ich will was Großes machen. Und Jesus hat einmal ein Originaltonwort von Jesus. Was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Er hat die Babylonier zerschlagen. Und das Deutsche Reich hat erschlagen. In der Nazi-Herrschaft und ganz viele große Türme, die gebaut wurden in der Welt und Pläne der Menschen, die zerfallen sind und das Welteinheitsreich des Antichristen wird auch zerfallen, weil Gott den Hochmut von Menschen nicht ertragen kann, aber den Demütigen gibt er Gnade, die wissen, Herr, von dir kommt's. Und ich kann bloß dich bitten, dass du in meinem Leben etwas wirkst. Dieses Gift steckt ganz tief in mir drin, darum die Selbstverleugnung, das ist ganz wichtig. dass ich die Selbstverleugnung übe. Du brauchst auch nicht immer nach der besten Gemeinde suchen. In dem Augenblick, wo wir beide einer Gemeinde beitreten, ist sie nicht mehr die beste. Das ist ja die Not von unserem Leben. Aber wir haben einen Heiland. Und er hat uns mit dem Namen gerufen, unseren Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und das ist so wunderbar. Da geht es darum, dass wir radikal leben und lieben. Ach, das mit der Liebe. Ich habe doch meine Frau aus Egoismus geheiratet. Meine Liebe ist doch sehr selbstsüchtig. Was ist denn die Jesusliebe? Habt ihr die Jesusliebe mal erlebt? Wie weit die Jesusliebe hinausgehen kann. Wie Jesus Menschen geliebt haben, die ihm ins Gesicht gespuckt haben, am Kreuz noch. Vater, vergib ihnen. Das gibt's doch nicht. Und wenn du diese Liebe Jesu, diese Jesusliebe nie in deinem Leben gespürt hast und jetzt nicht die Jesusliebe, die dich nicht treibt, ist dein Dienst auch leer. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns ihn lieb haben. Deine Liebe zu Jesus ist die Kraft für alle Dienste, dass man es aus Spaß und Freude macht. Liebe zu Jesus. Und wenn du ein Martyrium erleiden würdest und dein Leben opfern würdest, ohne Jesusliebe, wär's nichts nütze. Wortwörtlich in 1. Korinther 13. Und wenn du alle deine Habe den Armen gibst und hast die Jesusliebe nicht in dir, die nur von Jesus kommt, der dein Herz erfüllt, dann wär's nichts nütze. Und wenn du prophetisch reden könntest, wenn du alle Erkenntnisse Gottes hättest und hättest die Jesusliebe nicht, wäre nicht nütze. Und darum ist so wichtig, dass Jesus in unserem Leben wohnt, dass er der Herr deines Lebens ist, dass er durch dich wirken kann und das macht er. In der Bergpredigt ganz am Schluss hat Jesus nochmal so gesagt, dass wenn er kommt und die Türe verschlossen ist und wir sagen, Herr Jesus, wir haben für dich Wunder getan, wir haben für dich sogar geweissagt, und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weil ihr nicht tut, was ich sage. Und darum gehört das zusammen, dass Jesus in unserem Leben wohnt und wir seine Stimme hören und gehorsam im Glauben leben. Das ist so wunderbar, dass das Geheimnis unseres Dienstes ist. Radikal und konsequent Jesusliebe aufnehmen. Anders geht's ja nicht. Die ist so einzigartig, die Jesusliebe, die mich treibt. Ich habe viel, viel zu wenig. Und viel zu viel von meiner alten Eigenart noch in mir drin. Ich möchte noch die Fülle von Jesus haben, dass ich mit Christus, dass er in mir verwurzelt und gegründet ist, so heißt es mal im Kolosserbrief, dass Christus in mir richtig Wurzel gefasst hat und mein Leben, meine Gedanken erfüllen kann. Ohne ihn können wir nichts mehr. Er will in deinem Leben wohnen und möchte Herr sein und dein Leben treiben. Das ist so wunderbar, in dieser Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Jesus zu leben. Ich war mal in Arolsen, da habe ich eine Mühle gesucht. Eine Mühle. Alte Wassermühle mit dem großen Rad. Und traf ich auf einige Indonesier. Dort war mit 17 Jahren ein Müllersohn ausgewandert. Er hat in der Bibel gelesen, dass in dieser Welt, in der Schöpfungsordnung Noahs, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze nicht aufhört. Und dann hört er, dass es in den Tropen Länder gibt, wo es keinen Frost gibt. Das heißt, kann nicht sein, in der Bibel steht drin, soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze. Jetzt heure ich mich auf einem Segelschiff an und untersuche das mal selber, ob es das gibt. Und so ist er viele Jahre seines Lebens auf See gefahren, ein Uhrmacher, Emde hieß er. Und ist nach Surabaya gekommen, hat sich dort niedergelassen und hat als Uhrmacher, so hat es in Indonesien angefangen, die Muslime zu sich in die Wohnung eingeladen, hat ihnen von Jesus erzählt. Und als die ersten zum Glauben kamen, haben die Pastoren der Kirche gesagt, das geht nicht, das gibt Krieg mit dem Islam, du musst das sofort unterlassen. Und die Kolonialregierung der Holländer hat gesagt, nein, wir wollen keine Mission. Und es kamen die Indonesier, die ich dort getroffen habe, und sagten, wir danken, dass vor 200 Jahren der Uhrmacher Emde unseren Vorfahren von Jesus erzählt hat. Was ist das für eine Befreiung unseres Lebens gewesen, dass wir von Kind auf Jesus kennen dürfen? Neulich hat mich ein Freund erzählt, wie er auf einer Konferenz war, und da traf er eine Frau auf Sumatra. Und die ist auf ihn losgestürmt und sagt, vielen, vielen Dank, dass ihr den Nommensen geschickt habt. Und er wusste gar nicht, wer Nommensen ist. Da hat er erst daheim wieder nachschlagen müssen. Nommensen ist vor 100 Jahren gestorben. Da hat damals die Dayaks, das waren Kopfjäger, die Köpfe abgeschnitten haben, gedörrt haben, hat er das Evangelium von Jesus gepredigt. Und das ganze Dorf dieser Kopfjäger, der Dayaks, wurde verändert. Du, das ist so wunderbar, was Jesus getan hat. Du darfst es auch nachlesen in der Geschichte. Aber jetzt ist noch viel größer, was Jesus durch dein Leben wirken will. Und zwar da, wo du bist. Da fängt's an. In deiner Umgebung, mit den Mitstudenten, die du kennst, und deinen Freunden und Bekannten im Sportverein, wo das ist. Die meisten kennen Jesus nicht. Die kennen Gott. Sie reden von Gott, aber ob die an Allah denken oder höheres Wesen und Buddha oder weiß man ja gar nicht. Da muss ich ihnen sagen, Gott ist erschienen. Der hat die Schuld meines Lebens bezahlt. Der ist der Richter am jüngsten Tag. Und ich weiß, dass die Schuld vergeben ist. Er hat sie ausgelöscht. Sein Blut am Kreuz ist für mich das wichtigste Symbol, nicht bloß ein Symbol, sondern der Fakt, dass es versöhnt ist, mein Leben, und ich bin mit Gott im Frieden. Und das Wunderbarste, er ist auferstanden. Er hat die Todesmacht gesprengt und ich darf heute schon in der Kraft von Jesus leben. Unerwartete Dinge, groß. Es ist ganz wunderbar, was man erleben darf. Und jetzt heißt in diesem Wort von Jesus, dort, was Gott da sagt über der Verklärung, ihr sollt hören. In diesen Tagen ist es eine große Not, dass die tägliche Bibellese bei vielen Christen nicht mehr praktiziert wird. Wie kannst du in den Tag hinein starten mit all seinen Aufgaben, Schwierigkeiten, Nöten, wenn du nicht zuerst eine Viertelstunde Zeit hast, auf die Stimme von Jesus zu hören? Und das Wunderbare ist ja, das Wort Gottes hat die Kraft des Heiligen Geistes in sich. Darum macht es uns zu neuen Menschen, dass der Mensch Gottes sei vollkommen. Das Wort Gottes kann uns bloß verändern, das wäscht uns. Neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes, heißt im 1. Petrusbrief. Das Wort Gottes macht uns neu. Das wird dein Leben verändern, wenn du dieses Wort entdeckst. Das ist die Befreiung aus all deinen Problemen und aus den Nöten deiner Seele. Ohne Wort Gottes verdursten wir. Die Quelle ist er, an dem ich mich satt trinken darf. Auch die ganzen Nöte. Ich darf ihm auch all die Ungerechtigkeiten sagen, die mir widerfahren. Und er sagt, das kenne ich. Nimm dein Kreuz auf dich. In dieser Welt wird viel gelitten. Und Jesus ist den Weg des Leidens gegangen. Das wollen wir nicht verschweigen, dass Jesus Leute auch leiden müssen. Auch in unserer freien Welt. Ich war gerade zu Predigtdiensten in Berlin. Da war der Marsch für das Leben. Meine Frau und ich, wir sagten, wir laufen doch mit. Wir wussten, dass da immer Krawall gibt. Das ist ja heute in unserem Land so. Wenn man für eine gute Sache eintreten will, ist eine gute Sache, dass ein Baby nicht im Mutterleib ermordet werden darf, getötet werden darf. Frauen sollen die Möglichkeit haben, ihr Kind auszutragen. Und das ist der Sinn einer solchen Demo. Aber 500 Polizisten waren nötig, obwohl wir nur über die Hinterstraßen, Hinterhöfe Berlins gelaufen sind. So viel Feindschaft ist da. Aber das, was mich am meisten erschüttert hat, ist, dass uns immer wieder von diesen Gegendemonstrantengruppen bis zum Schluss, wie wir es aufgelöst haben am Hauptbahnhof, gebrüllt haben. Wir haben Spaß, ihr habt nur Jesus. Klar, wortwörtlich. Wir haben Spaß. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die gesagt hat, es hat ihr Spaß gemacht, wie sie ein Kind in ihrem eigenen Leib getötet hat, in der Höhle, wo eigentlich ein Kind die beste Bergung haben sollte. Ich wäre auch gerne auf diese Demonstrierenden zugegangen, hätte mit denen geredet. Aber wahrscheinlich wäre es gar nicht möglich gewesen. Dem Fanatismus war radikal. In dem ganz falschen Sinn radikal. Ich hätte gesagt, kennt ihr Jesus? Ach, du aber, du kannst das Kreuz auch tragen. Manchmal ist es schon das Kreuz, dass man verlacht wird und verspottet von der eigenen Familie. In deiner eigenen Kirchengemeinde kann es passieren, dass du verlacht wirst. Dass du kommst mit einem Jesus. Ja, was denn sonst? Von was soll ich denn sonst kommen? Das Größte und Wichtigste, was wir sagen, und wir wollen es hören. Und dieses Wort Gottes schafft und wirkt. Vorgestern hat ein Militärflieger über dem Luftraum von Libyen in der Nähe der Stadt Sirte die Umrisse eines Massengrabes entdeckt, 34 äthiopische Gastarbeiter. Und das war damals groß gesendet worden vom ISIS-Terror. Die Anbeter des Kreuzes, haben sie gesagt. Du weißt, was du auf dich nimmst, wenn du Anbeter, zu den Anbetern des Kreuzes Jesu gehörst. Alle umgebracht worden, weil sie sich nicht geweigert haben. Die Geschichte der 20 Ägypter, die alle da bei Meggie Gobran in den Müllvierteln, in den Elendsvierteln von Kairo waren, in den Häusern, die Meggie Gobran, diese mutige koptische Christin, die wir ja auch gut kennen, mit der wir ganz arg in Freundschaft verbunden sind, die waren als Väter nach Libyen gegangen, um Geld zu verdienen, und dort wurden sie geschnappt von ISIS. Dann wurden sie 4 Wochen lang in Gehirnwäsche trainiert. Sie sollten rufen, Allahu Akbar. Und als sie mit den Messern hinter ihnen standen, was haben sie gerufen? Jesus, mein Heiland! Nichts anderes. Jesus, mein Heiland! Alle! Und da war noch einer aus Ghana dabei, der gehörte eigentlich gar nicht dazu. Der hat gar nicht probiert, freizukommen. Der wollte mit dabei sein, wenn man das Kreuz tragen muss für Jesus. Sowas steht nicht vor dir, aber Mut brauchst trotzdem. Bei uns so von Jesus zu reden und in der Nachfolge von Jesus zu bleiben, das ist der wichtigste Auftrag für dich. Weil heute in ganz vielen Gemeinden zwar über Gott gesprochen wird, man weiß kein Mensch, ob das Schicksal oder Zufall ist, aber der Name Jesus, ja bei uns selbst ist das oft eine Scheu, von Jesus denn in den Mund zu nehmen, ist ja was ganz Intimes, was ich mit Jesus erlebt habe. Was hast du mit Jesus erlebt? Hast du das erlebt? Hat er dich frei gemacht? Hat er dein Leben klar gemacht? Siehst du deinen Weg? Hast du was erfahren? Und das Wunderbare ist, dass Jesus es immer weiter umgestalten will. Immer weiter umgestalten. Du, das ist ganz wunderbar. Ich sage es nochmal, der erste Heide, der bei der Jumiko bekehrt werden muss, sind wir selber. Und bis Jesus wirklich anfangen kann, in unserem Leben zu herrschen. Und dann wird es wunderbar, je mehr er Raum bekommt. Er hat uns teuer erkauft, dass wir nur noch ihm gehören. Er will neues Leben machen, eine neue Geburt in uns. Und er macht jeden wichtig, brauchbar. Da sind deine Gaben gar nicht wichtig. Die Unbegabten, die unbegabte Frau, die wurde von keiner Mission, die Gladys L. wird von keiner Mission genommen, ist auf eigene Faust nach China gereist und hat die tollsten Sachen gemacht mit Jesus. Aber du musst nicht nach China reisen, sondern du musst dort, wo du bist. Und dort, wo Jesus dich hinstellt, ein Zeuge zu sein. Und niemand kann dir mehr Angst einjagen. Niemand kann mehr sagen, du bist nichts und du kannst nichts, sondern Jesus gibt dir eine Würde. Du kannst dich beleidigen lassen von Menschen, weißt du? Jesus ist für mich, wer will jetzt noch gegen mich sein? Und ihm gehören wir im Leben und im Sterben. Und darum wollen wir allen von Jesus sagen. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir das entdecken dürfen. Warum die Welt mit all ihren Schönheiten uns nicht befriedigen kann. Wenn du nicht uns angenommen hast, wir dir gehören, dann werden die Augen aufgetan, dann staunen wir über deine Wundertaten, über dein Wirken und dein Tun. Herr, wir sind sündige Menschen und werden nur gerecht durch dein Blut am Kreuz. Hast du uns versöhnt mit dem Vater. Und wir wollen jetzt hier bei der Jumiko den ganzen Schrott und den Schutt unseres Lebens da lassen. Herr, es ist uns leid, wo wir gesündigt haben ohne dich. Es hat nur Schmerzen in unserem Herzen gegeben und Leid auf unsere Seele. Wir wollen frei werden, wenn du, der Sohn Gottes, frei machst. Der ist ganz frei. Herr, wir wollen mit dir ganz neu beginnen, auch in diesem Tag. Gebrauche uns, wo und wie du willst. Wir sind gespannt, was du wirkst in unserem Leben. Nicht unser altes Ich, sondern was du wirkst als der Herrscher in unserem Herzen. Amen.